Vielen Dank, Rosi, für die liebe Begrüßung. Hallo, liebe Geschwister. Ich guck mal eben in die Runde, ob ich jemanden kenne. Ja, von der FEB, ne? Oder? Ah, okay. Schön. Ja, ich frage da oben Ella. Ja, hallo. Schön, ich freue mich hier zu sein bei euch und freue mich auch gleichzeitig, dass der Andi drüben bei uns ist. Und wir haben lange überlegt, wie können wir denn das mal machen. Er hat mich immer eingeladen hier zu euch. Ich habe gesagt, ich würde ja gerne kommen, aber ich habe ja auch noch eine eigene Gemeinde und habe einmal im Monat frei. Und dann sagt meine Frau dann auch zu Recht, dann bleib auch mal da. Wir haben 3 kleine Kinder, die sind 6, 4 und 2. Hatten gerade Kindergeburtstag mit unserem Kleinen, 2 Mädels und ein Junge. Und ja, so ist das heute schön, dass wir einen Kanzeltausch haben. Also ein bisschen schade, dass jetzt Andi und ich uns nicht sehen. Aber es war auch ganz interessant. Ich wusste ja gar nicht, ob ihr auch so mit dem Kirchenjahr irgendwie lebt oder so, mit den Themen. Ihr seid ja jetzt nun keine traditionelle Landeskirche, so wie meine Gemeinde, eine Landeskirche. Und, aber dann schickte Andi mir das Thema, das er, über das er predigen will. Über das Thema Ewigkeit, ja. Und dann schickte er mir die Überschrift und da stand Suche nach der himmlischen Heimat. Da musste ich echt schmunzeln, weil meine Überschrift lautet Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Ja, also vielleicht verpasst ihr heute noch nicht so viel, wenn Andi über das gleiche, auch der gleiche Predigtext, 2. Korinther, und ich das heute hier machen darf. Und ich möchte gerne noch mit uns zu Beginn noch einmal beten. Herr Jesus, wir haben schon so schöne Lieder jetzt gesungen, uns das bewusst machen dürfen, dass du mitten unter uns bist, dass die Ewigkeit nicht etwas ist, auf das wir noch lange warten müssen, sondern dass du die Ewigkeit hier in die Zeit gebracht hast, als du Mensch geworden bist und dass du immer noch hier bist durch deinen Geist und dass wir das wissen und aus dieser Kraft leben, auch wenn die Vergänglichkeit uns umgibt und bedrückt, wie wir das gerade gehört haben. An dir halten wir uns fest und rechnen fest damit, dass du jetzt heute Morgen hier durch die Reihen gehst, dass du weißt, was jeder von uns gerade braucht und dass du genau den Trost hast, die Freude, die Ermutigung, den Frieden, den jeder hier heute Morgen hören muss. Und so, Herr, bitte ich dich, füll du meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde und rühr du selbst die Herzen an und geh du durch unsere Reihen. Amen. Ja, wir haben es schon gehört, also heute ist Ewigkeitssonntag und ich stelle mir das immer so vor, unser Leben, wenn ich so überlege, was ist eigentlich Zeit und was ist Ewigkeit, wie kann man das miteinander vergleichen, dann denke ich irgendwie so, ja Zeit, in dem einen Lied ist es auch so, wir können sie nicht zurückdrehen, ja, die läuft immer ab, so. Und am Ende eines Jahres können wir es nicht ungeschehen machen, nicht zurückdrehen, aber wir können innehalten, wir können so einen Moment mal zur Seite treten und können dann zurückschauen und schauen, was hat diese Zeit mir eigentlich gebracht. Und was nehme ich daraus auch Positives mit? Und ich dachte, es ist so ein bisschen wie am Flughafen, diese langen Laufbänder, ja? Die kennt ihr vielleicht, damit man nicht so lang laufen muss, so kann man sich da draufstellen, dann läuft da so eine Rolltreppe. Und irgendwie ist das so, dachte ich, so wie mit unserem Leben, wir stehen immer auf so einem Laufband und es läuft weiter und weiter und weiter. Du kannst nur einmal jung sein, du bist nur einmal Kind, du bist einmal erwachsen, du bist einmal alt, ja? Und dann stirbst du und dann geht es weiter in die Ewigkeit, aber wir können halt nicht zurückgehen. Wir können aber wohl das Band manchmal verlassen. Wir können mal aussteigen und innehalten. Und Gott hat die Zeit so toll gemacht, dass sie nicht einfach nur immer weiterläuft, ja, eine Aneinanderreihung von Tagen, sondern der hat Kreisläufe eingebaut in unserem Leben, ganz viele, dass wir Möglichkeiten haben, immer mal dieser Rastlosigkeit, diesem ständig Ablaufen zu entfliehen und innezuhalten. Das ist schon jeden Tag so, ne? Also wir haben den Tag und zu jedem Tag gehört eine Nacht. Das heißt, wir können nicht einfach immer weiter rotieren. Wir werden auch müde und wir müssen uns jeden Tag ausruhen. Wir haben die Woche. Gott hat gesagt, 6 Tage Arbeit, aber einen Tag Ruhe. Jede Woche. Und das ist ein Kreislauf, der sich wiederholt. Wir haben das Jahr, wo wir auch Phasen haben, Frühling, es kommt neues Leben, Aufbruch, Sommer, ja, viel zu tun. Und dann kommt aber auch Herbst und Winter. Und ich mag es auch gerne an diesen Jahreszeiten, dass man da so ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Dass man da sich gemütlich machen kann, bei Kerzen zusammensitzt, Kaffee trinkt, nach draußen schaut und sich freut, wenn man nicht raus muss und so. Und ich denke, Das war früher noch viel stärker so, als die Menschen noch mit den Jahreszeiten wirklich gelebt hatten. Sie hatten kein elektrisches Licht. Das heißt, sie mussten abends auch ins Bett gehen, weil was wolltest du dann machen ohne Licht? Hast vielleicht noch eine Kerze gehabt. Ja? Oder im Winter kannst du als Bauer konntest du nichts mehr anbauen. Ja? Musstest du einfach die Hände in den Schoß legen, hast aber auch gut vorgesorgt, die Speicher hoffentlich voll gehabt und dann konntest du mit gutem Gewissen die Ruhe genießen. Heute sind wir irgendwie so abgekoppelt von den natürlichen Kreisläufen oft. Ja? Das heißt, wir können im Winter in den Supermarkt gehen und da Erdbeeren kaufen. Ja? So, und wir machen das bewusst nicht mit unseren Kindern, damit sie auch wissen, manche Sachen, die sind einfach, wann die auch wirklich dran sind, wann man die genießen kann und wann nicht. Also Zeit und Ewigkeit. Und das Gute ist, dass Gott, stelle ich mir so vor, wie jemanden, der nicht auf diesem Fließband mitsteht wie wir und immer nur mitläuft, sondern der kann runterlaufen, der kann an den Anfang laufen, der kann ans Ende laufen, der kann zu uns hinkommen, ja, der ist überall. Und in Jesus ist uns das ja auch deutlich geworden, dass er Raum und Zeit auf den Punkt bringt. Ja, Jesus hat gesagt, ich bin der, der war, der, der ist und der, der da kommt. Ja. Und mit Zeit und Ewigkeit stelle ich mir das vor, mit diesen Räumen, es ist so, das ewige Leben, es beginnt nicht erst, wenn wir sterben, nach dem Leben, sondern die Ewigkeit umgibt uns die ganze Zeit. Das ist so wie mit diesem Raum und draußen. Ja? Wenn du sagst so, das hier ist jetzt die einzige Realität und draußen, das kommt erst später, das stimmt nicht. Wir müssten nur zur Tür rausgehen. Ja? Und so ist es so, für uns sind da Mauern im Weg, auch zur Ewigkeit. Die Bibel sagt, das ist ein Vorhang. Aber das Schöne ist, Jesus, der steht nicht nur auf der anderen Seite der Mauer, sondern der geht hier fröhlich um. Die Ewigkeit, die unsichtbare Welt, von der die Bibel spricht, die ist hier mitten unter uns. Wissen wir, wie viele Engel hier gerade sind? Wissen wir, wo Jesus hier gerade ist? Nee, sehen wir nicht. Aber wir wissen, dass er da ist. Und das ist für mich das Schöne, dass, wo er auch sagt, mit seinem Kommen ist das Himmelreich schon angebrochen. Das heißt, wenn wir ihn kennenlernen, das tun wir doch hier im Leben. Wenn wir die Weichen stellen für die Ewigkeit, das tun wir doch hier im Leben, dann kannst du getrost sagen, meine Ewigkeit, die hat doch schon längst begonnen. Ja? Und der Tod ist doch nur noch der Moment, wenn ich hier von dem einen Raum durch die Tür gehe und endlich mal in den anderen reinschauen kann. Ja? Ich bin keinen Moment getrennt von Gott. Ich bin keinen Moment verloren oder muss Ängste haben, sondern dann kann ich endlich sehen, was er schon die ganze Zeit sieht. Ja? Dann kann ich das sehen und wahrscheinlich kann ich auch dann zurückgucken, das wissen wir nicht so genau, ja, und sehe dann irgendwie von oben, was hier passiert. Aber das ist kein großes Moment mehr, seit Jesus gekommen ist. Er hat die Zeit und den Raum und die Ewigkeit einfach so verbunden, dass wir nicht uns trösten müssen und sagen, ach, wenn ich erst mal da bin. Natürlich ist es dann noch mal wuchtig und heftig, ja. Aber das Entscheidende kriegen wir heute und da möchte ich auch gerne drüber sprechen, was ist denn das, woran wir uns festhalten können in dieser Zeit, wenn wir unseren Jesus oft nicht sehen und manchmal auch nicht fühlen. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du manchmal betest, dass du denkst so, ich fühle gar nichts. Es fühlt sich an, dass mein Gebet unter der Decke hängen bleibt und ich will da durchbeten. Ja? Und das Gute ist, Jesus ist nicht über der Decke, sondern er ist unter der Decke. Er ist im gleichen Raum wie wir, darum müssen wir nicht die Gebete durch die Decke pressen, wir müssen nichts spüren, ja, aber wir können uns öffnen. Und je mehr Ruhe wir uns nehmen und Zeit, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann auch was spüren. Und das ist einfach, dass wir uns daran erinnern, dass wir die richtigen Prioritäten setzen. Ich habe uns heute 3 Punkte mitgebracht. Sehnsucht nach der himmlischen Heimat, weil ich dachte, vielleicht haben wir noch gar keine Sehnsucht. Ich weiß nicht, wie oft du über den Himmel nachdenkst. Ja? Ich denke inzwischen ein bisschen öfter darüber nach, aber als ich so, keine Ahnung, Teenager war, da habe ich überhaupt nicht darüber, das hat mich gar nicht interessiert. Ich dachte ja, der Tod oder das ewige Leben ist alles so weit weg, ich habe so viel Schönes auch hier. Ne? Also vielleicht denkst du auch, ich habe ja noch gar nicht so die Sehnsucht. Also die Sehnsucht müsste erstmal geweckt werden. Wie können wir denn die Sehnsucht in uns wecken? Und was verhindert, dass Sehnsucht in uns wächst. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Sehnsucht in uns wächst. Dann wird die Ewigkeit groß im Herzen, dann ist es etwas, worauf wir uns immer mehr freuen, ja? Womit wir immer mehr rechnen und zwar schon in unserem Alltag. Und das sind 3 Punkte, ich weiß nicht, ob die jetzt hier stehen. Habt ihr das auf die Folie gekriegt? Nein? Okay, dann sage ich sie eben. Also das erste, das ist ein Zitat aus den Sprüchen, das heißt Haschen nach Wind. Kennt ihr das? Das sagt der König Salomo. Und das ist der erste Punkt, haschen nach Wind, zu viel ist zu wenig. Das zweite ist ein Wort aus dem Hebräerbrief, wo es heißt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das heißt, besinn dich auf das Wesentliche. Und das dritte, wo Jesus sagt, kommt her alle zu mir, die ihr euch abmüht, leben in seinem Frieden. Das ist das dritte. Ja? Und ich möchte uns heute also einladen, mal bewusst, dass wir aussteigen aus dem immer unterwegs sein, getrieben sein, busy sein und sagen, heute ist Ewigkeitssonntag. Heute möchte ich mich mal hinsetzen, vielleicht auch zu Hause und möchte mal drüber nachdenken, was hat mir das letzte Jahr gebracht? Wo bin ich auch Jesus begegnet? Und was möchte ich mitnehmen an Erkenntnissen für das neue Jahr? Weil es ist zwar noch nicht Silvester, aber hier seht ihr schon alles geschmückt. Ja? Das heißt, nächste Woche ist Erster Advent. Und was heißt Advent? Ankunft. Ja? Das Schauen auf das Neue, ja? Das, was anbricht. Nicht mehr zurückschauen. Das ist genau, wie Rosi gesagt hat. Wer sagt, heute ist der Totensonntag, der gibt damit, macht damit deutlich, dass er nur den Blick zurück hat. Es ist natürlich wichtig, dass wir auch an unsere Toten denken, dass wir uns das auch wieder in dankbarer Erinnerung rufen, wen wir auch vermissen, das haben wir auch eben gehört, ja, wofür wir auch dankbar sind, was wir auch erleben durften. Aber wenn wir nur in der Erinnerung leben und keine Hoffnung haben auf ein Wiedersehen, dann fehlt die Hauptsache. Und das sage ich auch immer auf jeder Beerdigung, ja. Es ist nicht nur Erinnerung, sondern ich darf euch Hoffnung zusagen, es gibt Hoffnung auf ein Wiedersehen. Erst recht mit denen, wo wir wissen, sie sind auch im Glauben auf Jesus gestorben und sie werden im Glauben auf Jesus auferstehen, so wie er auferstanden ist. Ja? Und das heißt, diese Zeit der Trennung wird wieder vergehen. Der Schmerz geht, aber das Wiedersehen kommt und die Freude nimmt zu. Ja? Darum Ewigkeit und nicht nur Totensonntag. Und Paulus, der hat geschrieben über das Vergängliche und über das Ewige im 2. Korinther 5, 1 bis 10, falls ihr das mitlesen wollt. Oder haben wir das hier vorne? Haben wir? Warte ich einen Moment. 2. Korinther 5, 1 bis 10. Und wenn ihr habt, gerne Hoffnung für alle. Jawohl, super. Das wissen wir. Unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Voller Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib schon jetzt überzuziehen, wie ein Gewand, damit wir nicht nackt, sondern bekleidet sind, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Solange wir in diesem Körper leben, liegt eine schwere Last auf uns. Am liebsten wäre es uns, wenn wir nicht erst sterben müssten, um unseren neuen Körper anziehen zu können. Wir möchten den neuen Körper einfach über den alten ziehen, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Auf dieses neue Leben hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir in unserem irdischen Leib noch nicht bei Gott zu Hause sind. Unser Leben auf dieser Erde ist dadurch bestimmt, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir ihn sehen. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause zu sein beim Herrn. Ganz gleich, ob wir nun daheim sind bei ihm oder noch auf dieser Erde leben, wir möchten in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es gut sein oder schlecht. Und ihr Lieben, aus diesen Worten, da spricht doch Sehnsucht, oder? Wir merken, Paulus hat sich darauf gefreut. Der hatte auch kein Problem, damit Abschied zu nehmen. Im Gegenteil, er sagt sogar mal an einer Stelle, also mir wäre es persönlich ja lieber, ich könnte schon gehen, aber euch zuliebe, liebe Gemeinde, bleibe ich halt noch ein bisschen da. Ja, also das ist schon krass. Also da muss ich auch sagen, so geht es mir nicht. Ich habe ihm erzählt, ich bin Familienpapa, ja, ich möchte schon noch gerne ein bisschen bleiben und sehen, wie meine Kleinen wachsen. Ja, ich habe auch hier Heimat. So, aber ich weiß natürlich auch um meine ewige Heimat und freue mich da auf die, wo ich auch weiß, aus der Gemeinde, aus der Familie, die sind schon da und die werde ich dann mal wiedersehen. Und dann haben wir noch viel mehr Zeit oder Ewigkeit zusammen Und das, um zu erzählen, sag mal, wie war eigentlich dein Leben? Aber auch zu gucken, was machen wir jetzt gemeinsam? Was mache ich mit meinem Opa im Himmel? Weiß ich noch nicht, ja? Aber ich kann ihn da besser kennenlernen als hier, weil der schon ziemlich früh rübergegangen ist. So, ne? Das sind Momente, auf die ich mich auch freue. Also, die Zeit, sagt Paulus, sie vergeht, Menschen kommen und gehen und ganze Generationen prägen für eine Zeit lang das Geschehen und gehen dann wieder weg. Und wir wissen, das wird auch mit uns, mit jedem von uns eines Tages passieren. Und mancher von euch steht vielleicht auch schon etwas dichter vor den Toren der Ewigkeit. In meiner Gemeinde begleite ich auch gerade einen Mann, der im Sterben liegt. Ich weiß nicht, wie das in deiner Familie ist, ob du in diesem Jahr auch Abschied genommen hast, aber wenn jemand so wirklich im Sterben liegt und vor den Toren der Ewigkeit, dann merkst du nochmal, dann wird diese Frage nochmal echt konkret. Und dann merkst du auch wie Christen unterschiedlich damit umgehen, wie real das in ihren Herzen ist, ja, und wie sehr sie noch am Diesseits hängen oder wie sehr sie sich auf die Ewigkeit freuen. Und die sich dann auf die Ewigkeit freuen, die haben es leichter, ja. Und ich erlebe beides auch in meiner Gemeinde. Und ich habe einen älteren Bruder besucht, der zu mir sagt, der jetzt eben kurz davor ist und sagt, ja, weißt du, Burkhard, wir haben ja keine Erfahrung. Wir haben ja keine Vorstellung von dem, was da kommt. Und das macht es schwer, sich darauf zu freuen. Was ich hier habe auf der Erde, das sehe ich. Und deswegen will ich bleiben, obwohl ich weiß, Jesus lügt nicht. Ja, aber das ist so dieses, das, was ich sehe und auf das, was ich hoffe, und ich kann das so gut nachvollziehen. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind und es uns nicht nur schlecht geht, dann freuen wir uns an unserem Leben hier auch, oder? Und hängen daran, ist ja auch kein Wunder. Ich meine, Gott hat das Leben hier gemacht und er hat eine Menge schöne Dinge da reingepackt. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass hier ist ja auch viel Leid und Chaos und Tod und Böses, und im Himmel ist die Gottesnähe und das, was er macht, einfach noch viel schöner und ungetrübter als hier. Wenn wir uns hier schon freuen, an den guten Gaben, wie viel mehr werden wir uns mal freuen an dem Geber der guten Gaben? Ja? Wenn wir ihn live am Werk sehen, wie er Dinge tut. Wenn wir die Schöpfung 2.0 erleben, ja? Wenn da noch was kommt. Und da kommt ja noch was. Also, es ist nicht verwerflich, wenn wir hier uns am Leben freuen, aber wir sollen eben nicht aus den Augen verlieren, das Beste kommt eben noch. Und dann ist es gut, wenn jemand sagen kann, so wie Hiob sagte am Ende, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Da merkt man, wenn jemand so loslassen kann, der hat im Herzen Frieden. Ja, der hat im Herzen Frieden. Und so schreibt Paulus, wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Und das sagt uns, hey, es ist als Christ möglich, dass wir fröhlich dieses Leben verlassen. Wir müssen nicht traurig sterben. Ja? Am Ende ist nicht alles trostlos, sondern wir können da schon jetzt anfangen, uns ein Bild davon einzuprägen in unser Herz. Sehnsucht nach der himmlischen Heimat, darum geht es. Was wir dafür tun können, dass diese Sehnsucht, diese Hoffnung und auch die Vorstellung wächst in uns. Der erste Punkt, Haschen nach Wind. Zu viel ist zu wenig. Diese Formulierung, Haschen nach Wind, die kommt aus dem Prediger. Und Salomo galt ja als der weiseste Mann seiner Zeit, hat viele Sprüche geklopft, ja, aber es waren auch gute Sprüche. Und zum Beispiel hat er also gesagt über dieses Haschen nach Wind, das kommt 9-mal vor, ich beobachtete, was die Menschen auf dieser Welt tun und erkannte, alles ist vergebliche Mühe. Gerade so, als wollte man den Wind einfangen. Dann schreibt er, dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste und erkannte, alles war letztlich vergebens. Als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Und schließlich sagt er, für eine Weile lief die begeisterte Volksmenge dem neuen Machthaber nach. Aber bald darauf waren sie auch mit ihm nicht mehr zufrieden und sein Ruhm erlosch schnell. So war alles umsonst, als hätte er versucht, den Wind einzufangen. Also, dieser König Salomo zieht nach einem Leben das Fazit und sagt, das Streben nach Anerkennung, nach Ruhm, nach materiellen Dingen, das ist am Ende nichts mehr wert. Das vergeht alles. Wir können nichts mitnehmen. Das letzte, wie heißt das, Hemd hat keine Taschen. Danke, genau. Das hat Salomo noch nicht gesagt, aber das hat man dann daraus gemacht. Ja, genau, das hat er gemeint. Also, wenn es das nicht ist, was uns schon hier auf Erden glücklich macht und was wir auch behalten können, was ist es dann? Und hier sehen wir, also Salomo sagt uns, gibt uns den Rat, es ist nicht das Streben nach immer höher, schneller, weiter. Im Gegenteil, zu viel ist zu wenig. Das macht überhaupt nicht glücklich. Warum? Weil wir als Menschen eine Seele haben, die materielle Dinge nicht satt machen können. Und wer sich an Materielles hängt, der macht die Erfahrung, ich werde nicht zufrieden. Im Gegenteil, er macht die Erfahrung, je mehr er hat, je mehr er will, nie stehen seine Wünsche still. Kennt ihr das? Also dieses, es muss dann immer noch was draufgesetzt werden. Das Karussell dreht sich noch schneller und am Ende kommt der Burnout. Und den anderen Spruch kennt ihr auch, weniger ist mehr. Kennt ihr das auch? Ich klopfe hier heute Morgen Sprüche, ne? Aber das ist so. Für die Seele ist das so. Weniger ist oft mehr. Letzte Woche waren wir zu Besuch bei Freunden und die haben das Privileg, die wohnen, ihr Haus steht an einem See. Und die haben einen Bootsanleger da und dann waren wir nachmittags da, es war ein sonniger Tag und die Sonne ging so langsam unter und ich stand an diesem See und ich merkte auf einmal, wie ich das so genoss und mich so total entspannte. Ja? Und dann sagte unsere Freundin zu mir, ja, weißt du, man hat jetzt auch rausgefunden, warum das so ist, warum der Mensch so gerne am Meer steht und das Panorama sich anschaut oder vom Berg runterschaut oder so, weil man hat gemerkt, so ein Bild, das ist wie ein Bild, wirklich, ja, wie ein Foto oder so. Da passiert ja ziemlich wenig Action. Da geht keine Autobahn durch und flitzen keine Autos, sondern da fliegt mal ein Vogel vorbei, ja, da schwimmt mal eine Ente lang. Aber ansonsten ist das wie so ein Bilderrahmen und du schaust auf so einen ruhigen See. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass dieses Bild, dass dieses Maß an Informationen, die da geboten wird, wenn man an so einem See steht oder am Meer, dass das einfach das Gehirn entspannt und beruhigt, weil es genau die Anzahl von Informationen hat, die uns entspannt. Und wenn der Körper sich entspannt, dann kommt die Seele hinterher. Ja? Und dann dachte ich mir so, ja, ich merke das tatsächlich, wie wohltuend das ist. Bloß, wie selten ist mein Leben in diesem Tempo? Wie selten sehe ich das Leben so? Also oft sitze ich doch vor dem Bildschirm und dann bling, bling, kommen da Nachrichten und es ist immer was los. Wir sind immer busy. Ich habe auch mal gelesen von einer Studie, die besagt hat, dass ein Mensch im Mittelalter, der so in seinem Dorf gewohnt hat, der hatte in seinem ganzen Leben so viele Informationen zu verarbeiten, wie ein heutiger Mensch in, was schätzt ihr? In 4 Wochen. Was auf uns reinprasselt, in 4 Wochen, dafür hatte ein Mensch im Mittelalter sein ganzes Leben Zeit. Und entsprechend hatte er Zeit, darüber nachzudenken, das wiederzukäuen, in die Tiefe zu gehen. Wir gehen heute oft nur in die Breite, höher, schneller, weiter. Aber die Seele verkümmert. Und das ist eben wichtig, wenn wir das schon merken, nicht erst auf dem Sterbebett, Mensch, hätte ich mal alles anders gemacht, mein Leben war Haschen nach Wind, sondern wenn wir solche weisen Worte schon vorher hören und dann gleich entscheiden, ich richte mein Leben nach was anderem aus. Nicht nach Haschen nach Wind, nicht nur nach Dingen, die ich nicht behalten kann. Ich stelle mir so vor, wie Abraham, ne? Abraham aus der Bibel, wie der so abends vor seinem Nomadenzelt saß in der Wüste und dann hatte er ein schönes Feuer vor sich und dann hat er sich überlegt, was mache ich heute Abend? Ach ja, das gleiche wie gestern. Fernsehen. Aber es gibt nur ein Programm. Den schönen Sternenhimmel. Ja? Und Gott sagt zu ihm, Abraham, deine Nachkommen werden sein wie die Sterne am Himmel. Das könnte Gott zu uns gar nicht sagen. Warum? Weil wir im Wohnzimmer vom Fernseher sitzen. Ja? Und die Sterne nicht mehr sehen, weil das Licht der Stadt viel zu hell ist. Ja? Also für uns ist es gar nicht so einfach, wie es auch mal war. Wir müssen uns selber disziplinieren, weil bei uns klingelt und bimmelt immer irgendwas. Ja, und bei den Jüngeren noch mehr als bei den Älteren. Das Tempo nimmt immer weiter zu. Weniger ist mehr. Die Seele braucht Ruhe, um aufzuatmen. Aber sie braucht natürlich auch das Richtige. Und was ist das Richtige? Und Salomo sagt in einem weiteren Spruch, dem Menschen, der Gott gefällt, gibt Gott Weisheit, Erkenntnis und Freude. Doch wer Gott missachtet, den lässt Gott sammeln und anhäufen, um dann alles dem zu geben, den er liebt. Und da merken wir einen Unterschied. Was gibt Gott einem Menschen, der nach ihm fragt? Keine äußeren Dinge, sondern, wie hieß es hier? Weisheit, Erkenntnis und Freude. Und was bekommen die Menschen, die Gott nicht suchen? Die sammeln und horten und werden doch nicht glücklich. Verlieren sich in den äußerlichen Dingen. Also wir sollen uns einen inneren Schatz sammeln. Unsere Seele will Gott formen. Salomo sagt, und ich weiß nicht, wie er das sagen konnte, er war ja ein König, der in Saus und Braus lebte, muss man auch sagen, aber er sagte, besser nur eine Handvoll besitzen und Ruhe genießen, als viel Besitz haben und alle Hände voll zu tun. Und er sagte, sei zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht ständig nach mehr, denn das ist vergebliche Mühe, so als wolltest du den Wind einfangen. Ja? Und vielleicht habt ihr die Erfahrung auch schon gemacht. Vielleicht bist du inzwischen gut gesettelt, hast einen guten Job, hast ein schönes Häuschen oder ein schönes Auto. Aber überleg mal, bist du jetzt wirklich glücklicher als vor 20 Jahren, wo du noch in deiner Studentenbude saßt, ja, und jeden Euro umgedreht hast oder als Schüler? Hat dir das Glück gebracht, die Freiheit? Mir nicht. Manches ist nett, aber es ist nicht der Sinn des Lebens. Also wem nützt es viel zu haben, wenn er nicht sich daran freuen kann? Zu viel ist eine Last. Zu viel ist Ballast. Ich stelle mir das so vor wie mit einem Heißluftballon. Ja? Heißluftballon kennen wir ja noch. Und wenn der so zu schwer ist und so auf den Boden sinkt, was muss der machen? Gas geben und was noch? Habt ihr Pippi Langstrumpf mal gesehen in letzter Zeit? Ich mache das mit meinen kleinen Kindern. Sandsäcke abwerfen. Ballast abwerfen und es steigt wieder hoch. Und unsere Seele genauso. Wenn die so eingeschnürt ist in die festen Termine und alles zu viel ist, was müssen wir tun? Ballast abwerfen. Und da möchte ich dich jetzt mal fragen, denk mal nach, was ist bei dir, was sind die Dinge, die dir Luft zum Atmen wegnehmen, die dich zu Boden drücken? Was ist, sind davon Dinge, wo du sagst, das ist ein zu viel? Zu viel Arbeit, zu viel Termine, zu viel Verantwortung, zu viel Stress, vielleicht zu viel Besitztümer, die du pflegen und putzen und managen musst. Und dagegen, was hast du zu wenig? Was kommt zu kurz? Zu wenig Zeit, zu wenig Ruhe, zu wenig Nahrung für die Seele, zu wenig Zeit für Freunde, für die Beziehung, für die Kinder, für Jesus. Was ist zu viel, was ist zu wenig? Ich glaube, das merkst du selber am besten. Und wenn du da was findest, herzliche Einladung, ordne die Prioritäten neu. Und dann möchte ich auch gleich dazu sagen, jetzt denkst du vielleicht sofort, ich würde ja gern, aber ich kann doch nicht. Wer hat gerade so gedacht? Klingt ja gut, aber ich kann doch nun mal nicht. Ich kann doch nicht alles stehen und liegen lassen. Ich muss doch so leben, wie ich lebe. Es geht doch nicht anders. Und ich glaube, das ist etwas, was vom Teufel kommt, das uns festhalten will und sagen will, du kannst nicht anders. Aber das ist eine Stimme der Entmutigung. Die Visitenkarte des Teufels ist Entmutigung. Und Jesus sagt immer, es geht auch anders. Mit mir geht es auch anders. Vielleicht hat es seinen Preis, es kostet dich was. Es kostet Opfer, aber es geht. Und ich glaube, wenn wir in den vergangenen Jahren Corona eins gelernt haben, dann, es geht auch anders, oder? Es geht auch anders. Bei uns in der Kirche, da liefen die letzten 1000 Jahre immer Gottesdienste, jeden Sonntag. Und dann durften wir nicht und wir dachten, das geht doch nicht. Und dann haben wir zwei Monate Gottesdienst online gemacht und gesehen, okay, war nicht so schön, aber es geht doch. Die Welt ist weitergegangen. Sogar das geht. Ja? Also nicht auf diese Stimme hören, nicht vorschnell sagen, das geht sowieso nicht, sondern mal konkret überlegen, es muss ja nicht gleich, du musst ja nicht gleich von heute auf morgen deinen Job hinschmeißen, aber mal zu überlegen, was ist eine Stellschraube, wo kann ich ansetzen, damit mein Leben nicht haschen nach Wind ist. Du kannst anders, das möchte ich dir heute sagen mit Gottes Hilfe. Das ist der erste Punkt, haschen nach Wind, zu viel ist zu wenig. Jetzt der zweite Punkt, wir haben hier keine bleibende Stadt, besinn dich auf das Wesentliche. Was ist das Wesentliche? Das Wesentliche ist das, wenn wir am Ende sind und merken, es geht gar nichts mehr, was uns dann noch trägt. Und was sind diese Sachen? Das sind wenige Sachen. Gute Freunde, Jesus, das ist das, was dann noch hält. Und ich habe mit zwei älteren Brüdern gesprochen, die Tage bei mir in der Gemeinde, und die haben das genauso gesagt, beide weit über 80. Die haben zurückgeblickt und haben gesagt, oh, wir haben oft zu viel Wert darauf gelegt, auf materielle Dinge. Wir haben uns Besitztümer angelegt, die wir längst nicht mehr haben, die längst ihren Wert verloren haben und wo wir heute sagen, verschenkte Zeit. Aber wir können die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Ja? Und sowas höre ich mir immer sehr aufmerksam zu. Weil da denke ich mir, das möchte ich nicht mit 88 verstanden haben, sondern die Zeit lieber mehr jetzt schon nutzen. Und gleichzeitig auch noch dieser eine Gedanke, letztlich sind es doch nur wenige Dinge, die wirklich zählen und zufrieden sind, uns zufrieden machen. Und interessanterweise sind diese Dinge keine Dinge. Das Wichtige sind keine Dinge. Jemand hat mal gesagt, das Einzige, was wir in unserem Leben wirklich haben, das sind Beziehungen. Ja? Also es ist völlig klar, wir müssen auch arbeiten, wir müssen brauchen ein Dach über dem Kopf und was zu essen und müssen was dafür tun. Das ist völlig richtig. Aber im Grunde genommen sind Beziehungen das, was wir wirklich haben, was unser Leben reich macht. Die Beziehung zu den Menschen, die wir lieben, und die Beziehung zu Jesus, der uns liebt und der uns durchträgt. Und am Ende deines Lebens, am Ende meines Lebens, da werden wir nicht traurig sagen, zurückschauen und sagen, ach schade, jetzt kann ich mein Auto nicht mehr fahren. Schade um mein Auto, wem soll ich das jetzt geben? Oder mein Haus? Sondern dann werden wir unsere Lieben zu uns rufen und werden die Sachen sagen, die dann noch wirklich wichtig sind. Wir werden sagen, ich hab dich lieb. Und wir werden sagen und bedauern und sagen, Entschuldigung, dass ich damals zu wenig Zeit für dich hatte. Entschuldigung, wo ich dir zu wenig gezeigt habe, dass ich dich liebe, wo ich keine guten Worte für dich hatte. Das sind die Dinge, die wir bereuen werden. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir nicht am Ende sagen müssen, hätte ich mal, sondern dass wir sagen können, Gott sei Dank habe ich das erkannt und geändert und mein Leben auf das ausgerichtet, was wirklich gezählt hat. Auf unserer Gemeindefreizeit hat ein älterer Bruder, Martin heißt er, wir haben uns so unterhalten und dann habe ich ihn so gefragt, sag mal Martin, was würdest du sagen, was ist das Wichtigste im Leben? Und was ist für dich das Wichtigste gewesen? Auch schon über 80, ne? Dann antwortete der ganz schnell mit nur einem Wort und sagte, liebhaben. Einfach liebhaben, hat er gesagt. Liebhaben, ja? Und dann bin ich am gleichen Tag später mit meiner 4-jährigen Tochter spazieren gegangen und habe gesagt, du weißt du, was Martin gesagt hat, was das Wichtigste im Leben ist? Liebhaben. Dann guckt sie mich an und sagt, ach Papa, das weiß ich doch schon lange. Ja, das war richtig cool. Aber da habe ich gedacht, ja klar, weiß sie das. Als Kind in einer behüteten Familie weiß sie das. Aber so sind viele gestartet und haben es doch aus den Augen verloren. Wissen wir das wirklich noch? Richten wir unseren Terminkalender so ein, erzählt der uns, dass daraus sichtbar wird, tatsächlich Beziehung und Liebe ist dir das Wichtigste? Oder sind da ganz andere Sachen drauf? Und Jesus hat genau das gesagt. Ich habe dann überlegt, findet sich das denn auch in der Bibel? Klar findet sich das. Die Jünger fragen Jesus, was ist das Wichtigste? Was ist das höchste Gebot? Und was sagt Jesus? Liebhaben. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebhaben. Es ist nicht schwer, die Wahrheit zu erkennen, aber danach zu leben schon. Und wer so gelebt hat und weiß, Jesus ist genauso gegenwärtig wie zukünftig, der kann dann am Ende, wenn er versöhnt ist mit seinem Leben, auch zurücksehen und loslassen und dann starten in das neue Leben. Ich glaube, so können wir dann auch entspannt sein und dann auch getrost loslassen und sterben, wenn wir das im Leben beherzigt haben. Und da, die Bibel ist ja voll von diesen Worten, Psalm 90. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Aber mitten im Leben schon, nicht auf dem Sterbebett. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Danach sollen wir streben, uns darauf besinnen. Und heute in der Tageslesung, da stand, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Verliert euch nicht an das Nichtige. Das war der zweite Punkt. Besinnung auf das Wesentliche. Und jetzt das Letzte, damit möchte ich schließen. Kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und mit Sorgen beladet seid. Ich will euch erquicken, sagt Jesus. Also er sagt, den Frieden, die Ruhe, da gibt es nur einen Namen. Das bin ich. Das kannst du dir nicht erkaufen, nicht erarbeiten. Da kannst du Wellness machen, wie du willst. Aber die Seele, die braucht mich. Und er sagt das zu allen, sagt, kommt her alle. Ihr müht euch doch alle ab. Ihr seid doch alle mit Sorgen beladen. Christen, Nicht-Christen, alle. Und er sagt, die Antwort, das, was du wirklich brauchst, komm zu mir. Und da möchte ich uns eben auch nochmal Mut machen, dass wir überlegen und sagen, was sind Dinge in meinem Leben, die unsere Seele zuschütten, unsere Seele betäuben, dass wir diese Dinge lassen. Und ich glaube, ein weiterer Fallstrick ist, wenn wir so leben, dass wir das, was wir uns eigentlich wünschen, auch später vertagen. Ja? Wenn wir sagen, ich möchte ja ein zufriedenes Leben führen, aber zuerst muss ich doch dafür noch meine Hausaufgaben machen. Ich muss doch erst noch die Ausbildung fertig kriegen. Ich muss doch erst noch Karriere machen, dieses oder jenes. Ja? Und wenn wir so denken, dann ist das wieder die Projektion auf später und auch auf das Äußerliche. Wenn ich erstmal mit der Schule fertig bin, dann geht das Leben los. Wenn ich erstmal die Ausbildung abgeschlossen habe, dann beginnt das schöne Leben. Wenn ich erstmal verheiratet bin, dann bin ich glücklich. Aber mancher sagt dann auch, wenn ich doch nur jemand anderen geheiratet hätte, dann hätte ich glücklich sein können. Wenn du davor stehst, sagst du, wenn ich mal Kinder habe, werde ich glücklich sein. Und wenn du welche hast, denkst du, wenn die erstmal aus dem Haus sind, habe ich mein Leben wieder. Und es ist irgendwie beides, ja, kann ich ganz ehrlich sagen. Ja? Manchmal kann man nicht mit ihnen glücklich sein, aber ohne sie auch nicht. Ja? Wenn ich mal im Ruhestand bin, ja, wenn du im Ruhestand bist, denkst du, wenn ich erst wieder gesund bin. Und wenn du dann alt bist, dann denkst du, wenn ich noch mal jung sein könnte. Und dann war es nie so weit gewesen. Das heißt, zu warten im Irdischen auf ein besseres Leben, das taugt nicht. Es wird das äußere Vollkommene nie geben. Oder wenn, dann nur, sind das nur kurze Momente. Aber darum geht es eben auch gar nicht im Letzten, sondern dass wir immer wieder jeden Tag unseren Frieden bei Jesus suchen und zu finden, dass wir unsere Motive durchforsten und sagen, was treibt mich an, was sind negative Antriebe, wo bin ich ein Getriebener, wo bin ich unglücklich, und dass wir dann diese Aussage hochhalten, wo Jesus sagt, hey, alle, die ihr unfrei seid, besorgt und beladen, gehetzt und getrieben, kommt zu mir, bei mir findest du Ruhe und Zufriedenheit. Und dafür kannst du dich öffnen. Und dann schenkt er uns das. Also, ein Pastor, den ich sehr mag, der hat manchmal gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Wenn die Mitte stimmt, dann ordnet sich unser Leben nach und nach bis in die Ränder. Und wenn die Mitte nicht stimmt, dann können wir die Ränder pflegen, wie wir wollen. Es wird keine Ordnung einziehen und kein Friede in unser Leben. Deshalb Rosi hat vorhin gesagt, es gibt hier auch gleich noch Beter. Wenn du eine Not hast, lass über dir beten. Wenn du Segen brauchst, lass dich segnen. Wenn du Vergebung brauchst, lass dir das zusprechen und erlebe diese Freiheit, dass Ballast abfällt. Und wenn du überlegst, ja, was kann ich denn konkret tun, dann frage Gott, wie viel soll ich arbeiten? Wie viel soll ich ausruhen? Womit soll ich meine Zeit verbringen? Wie finde ich gute Freunde? Welche Begabung hast du mir gegeben? Und wie kann ich sie einsetzen? Was kann ich mit meinem Geld Gutes tun? Und auf all diese Fragen gibt es unglaublich konkrete Antworten. Das ist das Schöne, steht alles in Gottes Wort drin. Das ist nicht nur ein Bauchgefühl, Friede ist kein Bauchgefühl. Das ist ein Plan für jeden Bereich unseres Lebens. Und du kannst auch persönlich Gott fragen, für wen soll ich da sein? Um wen soll ich mich kümmern? Und dann wird er dir hundertprozentig zeigen und aufs Herz legen, wo er dich haben will. Aber um das zu tun, musst du vorher innehalten und aussteigen aus deinem Getriebensein-Karussell. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen, sagt Jesus. Amen.